SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Und wir kommen zu einem Buch, das ebenfalls auf Platz 2 der aktuellen Bestenliste steht, weil es erneut einen Punktegleichstand gegeben hat. Es ist der neue Roman der marokkanisch-französischen Autorin Leila Slimani, der unter dem Titel Das Land der Anderen im Luchterhand Verlag erschienen ist, und zwar in der Übersetzung von Amélie Thomas. Slimani erzählt die Geschichte der Elsässerin Mathilde und dem marokkanischen Offizier Amin, die am Ende des Zweiten Weltkriegs heiraten und dann nach Marokko ziehen, um dort eine Farm zu betreiben. Martin Ebel, mit welchen Herausforderungen haben die beiden denn in der neuen bzw. alten Heimat zu kämpfen?
Einmal mit ganz materiellen, also das ist kein guter Boden, den der Amin da von seinem Vater geerbt hat. Auf dem Land steinig, schwierig in urbar zu machen. Es ist alles unglaublich rückständig und arm, mit den Augen von Mathilde gesehen. Und dann gibt es natürlich politische und kulturelle Schwierigkeiten. Also der Titel, Das Land der Anderen, der ist ja Titel, Motto und roter Faden zugleich. Und je nachdem, von welcher Seite man das betrachtet, ist dieses Marokko für beide Hauptfiguren das Land der Anderen. Also für Mathilde völlig klar, sie kommt als christliche Elsässerin in ein islamisches Land, in ein sehr rückständiges Land und in ein Land, in dem der Mann das Sagen hat und alle Grenzen setzt. Also das Land der Anderen, das Land der Marokkaner und der Männer. Für Amin, den Marokkaner, ist es auch das Land der Anderen, denn Marokko ist zu der Zeit ja noch kolonisiert. Das ist ein französisches Protektorat. Es gibt unterschiedliche Gesetze für französische Kolonisten und für Einwanderer. Die Franzosen haben die besten Plantagen bekommen und so weiter und so fort. Und der Amin, der ein französischer Offizier war, sogar ein dekorierter Offizier, ist in seinem eigenen Land, das kolonisiert ist, ist er eben der Unterdrückte. Der Araber, den man halt Mohammed ruft und auf den man herabschaut. Und dass er mit einer Französin verheiratet ist, das wertet ihn komischerweise dann wieder auf. Also die unterschiedlichen Machtverhältnisse, die herrschen zwischen Mann und Frau, zwischen Kolonialherr und Kolonisiertem, die durchkreuzen sich in diesem Paar und die durchkreuzen sich eigentlich in jeder einzelnen Person.
Und um ein Gefühl für die Prosa von Leila Slimani zu bekommen, hören wir nun einen kurzen Ausschnitt aus dem Roman Das Land der Anderen. Es liest Bettina Müller-Hesse.
Eines Abends, als sie gerade auf die Farm gezogen waren, ging Amin im Sonntagsstaat durch die Küche vorbei an Mathilde, die Aisha zu essen gab. Verblüfft sah sie zu ihrem Mann auf, unschlüssig, ob sie sich freuen oder sich ärgern sollte. »Ich gehe aus«, sagte er, »alte Freunde von der Garnison sind in der Stadt.« Er beugte sich über Aisha, um sie auf die Stirn zu küssen, als Mathilde plötzlich aufstand. Sie rief Tamo, die gerade den Hof fegte, und drückte ihr das Kind in den Arm. Mit fester Stimme fragte sie, »muss ich mich zurechtmachen oder ist das nicht nötig?« Amin war sprachlos. Er stammelte, das sei ein Abend unter Freunden, das schicke sich nicht für eine Frau. Wenn es sich für mich nicht schickt, wie kann es sich dann für dich schicken? Und ohne zu begreifen, wie ihm geschah, hatte Amin Mathilde im Schlepptau, die ihre Schürze über einen Küchenstuhl gelegt hatte und sich in die Wangen kniff, damit sie rosig wurden. Im Auto sagte Amin kein Wort und starrte nur mit mürrischem Gesicht auf die Straße, erbost über Mathilde und seine eigene Schwäche. Sie redete, lächelte, tat, als merke sie nicht, dass sie störte. Überzeugt davon, dass er sich schon entspannen würde, wenn sie sich nicht verdrießen ließ, gab sie sich liebenswürdig, verschmitzt, unbekümmert. Sie erreichten die Stadt, ohne dass er einmal den Mund aufgemacht hatte. Amin parkte, sprang aus dem Wagen und lief eilig zu dem Café. Man hätte meinen können, er hoffe, sie in den Straßen der Ville Nouvelle abzuhängen oder wolle sich zumindest die Schmach ersparen, am Arm seiner Frau dort anzukommen. Sie holte ihn so rasch ein, dass ihm keine Zeit blieb, den Tischgenossen, die ihn erwarteten, eine Erklärung zu liefern. Die Männer erhoben sich und grüßten Mathilde schüchtern und respektvoll. Ihr Schwager Omar wies auf einen Stuhl neben sich. Alle Männer waren elegant gekleidet. Sie trugen Westen und hatten Pomade in den Haaren. Man bestellte zu trinken bei dem leutseligen Griechen, der dieses Lokal seit beinahe 20 Jahren führte. Eines der wenigen Cafés der Stadt, in denen es keine Segregation gab, in denen Araber am Tisch der Europäer Alkohol tranken, in denen Frauen, die keine Prostituierten waren, die Abende aufheiterten. Die an einer Straßenecke gelegene Terrasse war durch große, dichte Pomeranzenbüsche vor Blicken geschützt. Man fühlte sich dort allein auf der Welt und in Sicherheit. Amin und seine Freunde prosteten sich zu, doch sie redeten wenig. Ausgiebiges Schweigen wurde unterbrochen von sehr leisem Lachen oder einer Anekdote, die jemand erzählte. Es war nie anders, aber das wusste Mathilde nicht. Sie konnte nicht glauben, dass Amins Männerabende so aussahen. Diese Abende, auf die sie so eifersüchtig gewesen war und die ihre Gedanken derart beschäftigt hatten. Sie dachte, es wäre ihre Schuld, dass die Stimmung nun verhagelt war. Sie wollte etwas erzählen. Vom Bier ermutigt gab sie mit schüchterner Stimme eine Erinnerung ans Elsass ihrer Kindheit zum Besten. Sie zitterte ein wenig. Sie hatte Schwierigkeiten, die richtigen Worte zu finden, und am Ende lachte niemand über ihre belanglose Geschichte. Amin sah sie mit einer Verachtung an, die ihr das Herz brach. Noch nie hatte sie sich so unerwünscht gefühlt.
Bettina Müller-Hesse las aus »Das Land der Anderen« von Leyla Slimani, ein Roman, der den Auftakt einer Trilogie bilden soll, in der die Familiengeschichte der Autorin erzählt wird. Das Buch steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Noch nie hatte sie sich so unerwünscht gefühlt, heißt es in dem Roman Iris Radisch. In welcher Sprache wird denn von diesem Gefühl erzählt?
Ja, also ich muss leider sagen, ich finde es eine trostlose Sprache. Eine Sprache, die keine Höhen, keine Tiefen hat. Es ist eine reine Konfektionssprache. Der Satz endet ja auch damit, dass es ihr das Herz brach. Und so in diesem Stil wären Emotionen durchweg. Es alles ist trostlos, düster, herrlich, wunderbar, voller Sehnsucht. Man ist entzückt und. Der Himmel ist natürlich immer tiefblau. Es ist eine Sprache voller Trivialitäten. Und das Buch lebt selbstverständlich von dem historischen Konflikt, den sie auch gut recherchiert hat. Das Material ist natürlich interessant. Das ist diese Kreuzung des mit den Franzosen kollaborierenden Arabers und der Frau aus dem Elsass. Das bietet natürlich viel interessanten Stoff. Aber die Art und Weise, wie es erzählt wird, muss ich sagen, das grenzt für mich an Trivialliteratur. Ich hatte Mühe, das Buch zu lesen. Der Stoff packt einen dann immer wieder und sie packt es ja auch immer schön. Sie ist handwerklich natürlich sehr geschickt. Das sind immer so kleine Kapitelchen, wo irgendwie so was ganz Spannendes, neu Aufwühlendes erzählt wird. Das rundet sich aber auch immer wieder ganz schnell und dann kommt das Nächste. Also es wird nie irgendwas vertieft. Es gibt keine Figurenperspektive, wo auch mal in die Seele eines Menschen geschaut wird. Auch bei dieser leidenden Frau, auch dann, wenn ihr Ehemann sie am Ende verprügelt, weil sie nicht auf die Schwester aufgepasst hat, die dann mit einem französischen Piloten mal eine Liebesaffäre hat, dann wird die Frau verprügelt. Aber auch das wird alles in den gröbsten Weise schnell zusammengefasst. Dann liegt sie wimmernd im Bett und dann geht es auch schon im nächsten Kapitel schluppdiwupp weiter. Wie in so einer Serie, wo dann eben immer gleich wieder das Nächste kommt. Ich muss wirklich sagen, dass ich ganz enttäuscht von diesem Buch bin und eben überhaupt, dass Leyla Slimani als eine große französischsprachige Autorin gefeiert wird. Der Grund dafür hat sich mir in diesem Buch überhaupt nicht erschlossen.
Also die Glätte der Prosa ist ja ganz offensichtlich. Vielleicht ist das auch Stilprinzip. Marie Schmidt, die Autorin erzählt ja entlang der historischen Ereignisse Marokkos und die, man könnte sagen, innerfamiliären Konfrontationen entsprechen dann irgendwie auch den äußeren. Gibt es denn in diesem Roman irgendetwas Überraschendes?
Vielleicht darf ich kurz noch ergänzen zu dem Sprachproblem. Ich habe neulich einen Podcast gehört, da wird von einer Literaturkritikerin des Guardian Leyla Slimani befragt und die Kritikerin sagt, sie wisse jetzt nicht, ob das ein Kompliment sei, aber sie haben das Buch auf Englisch gelesen und es hätte genauso gut auf Englisch geschrieben sein können. Mhm. Und dann sagt Leyla Slimani, nee, das ist schon ein Kompliment, genauso will sie das haben, dass das überall auf der Welt Menschen verstehen können. Also ich glaube tatsächlich, das, was daran so ein bisschen glatt und konfektioniert ist, ist eine Art von Bereitwilligkeit gegenüber einem internationalen Literaturgeschmack. Und diese internationale Literatur liest ja nun auch Slimani. Also es geht auf dieses Konzept. Zugleich ist es ja auch so, dass auch diese junge Frau aus dem Elsass in ihren Erwartungen an diesen schönen, dunkelhäutigen Mann, den sie da hat und der sie in die Fremde entführen soll und so. Ich hatte das Gefühl, dass da, wie man in der Journalistensprache sagt, die Leserin dort abgeholt werden soll, wo sie steht, nämlich in Vorurteilen, Bildern, Klischees, die sie womöglich im Kopf hat, über das Vehikel dieser Figur, der diese Klischees sozusagen angehängt werden. Und das das war mir persönlich, also die Kombination aus dieser hyperzugänglichen Sprache und dieser didaktischen Heranführung an die Fremde, die dann eben doch eine Enttäuschung ist und so, das war mir alles in allem tatsächlich auch zu didaktisch. Also ich hätte auch, glaube ich, das Buch dann beiseite gelegt an der Stelle, weil ich gedacht hätte, das habe ich jetzt verstanden. Und tatsächlich war es so, dass diese Glätte der Sprache bei mir dazu geführt hat, dass ich das Buch am Wochenende zwar sehr schnell gelesen habe und so durch, und heute Morgen dachte ich, ich müsste es jetzt eigentlich nochmal lesen. Ich habe es eigentlich vergessen.
Sie haben es ganz offensichtlich nicht vergessen, sonst könnten Sie nicht so gut darüber reden. Aber vielleicht bleiben wir dabei. In diesem historischen Hochglanzdrama, so könnte man das ja durchaus nennen, und Frau Radisch hat das ja auch gerade eben getan, scheint sich, und das ist doch auffällig, alles zu fügen. Herr Ebel, wie sehen Sie denn das?
Ich sehe es natürlich nicht so. Ich habe dieses Buch sehr gern gelesen. Ich sehe die Unterschiede zu den vorangehenden Büchern von der Leyla Slimani, die ich auch besser finde. Also vor allem das bei uns ja auch sehr erfolgreiche Dann schlaf auch du, dieser Schocker, wo eine Nanny die ihr anvertrauten Kinder umbringt. Das sind die ersten Bücher von ihr, gingen über die Lebenslügen der französischen Bourgeoisie, zu der ihr auch gehört. Das ist jetzt hier was völlig anderes. Das ist tatsächlich ein Generationenroman. Das ist ein großes Epos als Fresko angelegt. Und natürlich ist die Sprache konventioneller als die jetzt von Anja Kampmann zum Beispiel. Aber konventionell ist ja nicht trivial. Das Buch hat eine große Menge an literarischen Qualitäten. Ich will nur ein paar wenige nennen. Also die Mathilde beginnt ja als eine Art Madame Bovary. Also es ist ein Entwicklungsroman auch von der Mathilde. Die fängt an als elsässisches Mädchen, das sich da Träume von Orientalität und Sinnlichkeit und so weiter ausmalt und ihren Freundinnen vorschwärmt. Dann kommt sie dahin und es ist völlig anders. Und wie sie sich da einfügt und wie sie sich anpasst und wie sie also zwischen Wut, Unterdrückung und Realismus sich dann ihren Weg findet, das finde ich hervorragend und sehr differenziert gemacht. Ich finde auch, die Sprache hat immer wieder Aufschwünge und auch eine Form von Reflexivität. Also als Mathilde nach Marokko kommt, merkt sie, dass ihr das Vokabular für die Landschaft fehlt, dass es so völlig anders ist als alles, was sie kennt und was sie sagen kann. Und sie sagt selbst, ihr fallen immer nur die Begriffe der Kolonisatoren ein. Das finde ich zum Beispiel etwas, was man in keinem Trivialroman so formuliert haben kann. Und dann finde ich die Personenzeichnung großartig und überzeugend. Iris Radisch sagt, sie schaut in keine Person rein. Ich finde, sie schaut in jede Person rein und schaut durch jede Person auf die anderen Personen. Und dadurch ergibt sich eine Perspektivität, die ich sehr spannend finde. Also jede Person hat für sich Recht und die anderen hat Unrecht. Und wenn man das zusammensetzt, dann wird jeder Person Gerechtigkeit widerfahren lassen von der Autorin. Also gerade zwischen den beiden Ehepartnern ist es ja eine unglaublich komplexe, konfliktreiche und schwierige und auch immer wieder dynamisierte Beziehung. Aber es gibt auch so Nebenfiguren wie diesen Murat, den Adjutanten von Amin, der dann ihn mit seiner jungen Schwester Selma, die ihre Sexualität entdeckt und selber leben will, verheiratet. Dieser Murat ist natürlich ein grässlicher Charakter, aber er ist auch schwer diffamiert von den vielen Kriegen, in denen er war. Und er ist ein verkappter Homosexueller, der diese Ehe eingehen muss. Also das Ganze ist viel, viel komplexer, als das jeder Trivialroman hinkriegen würde.
Das finde ich nicht. Ich würde da wirklich sofort heftig widersprechen. Diese Figuren sind alle funktional. Die haben alle kein wirkliches Eigenleben. Der Amin und die Mathilde, das ist sozusagen der Zentralkonflikt. Und der ist zementiert. Ich finde auch nicht, dass es da eine große Entwicklung gibt. Das ist überhaupt nicht wahr. Das rempelt sich immer wieder neu aufeinander und die halten immer wieder irgendwie miteinander aus. Erst ist es die große erotische Liebe, nachher prügelt er sie. Und das alles ist aber sehr schematisch aufeinander bezogen. Dann gibt es die beiden Kinder, dann gibt es die beiden Geschwister dieses Amin, die wieder vollkommen funktional sind. Die eine, die Schwester, die Selma, die repräsentiert den Aufbruch, den Drang nach Frankreich, zur Bildung. Dann gibt es Omar, der in der marokkanischen Befreiungsbewegung aktiv ist. Es ist rein funktional. Das sind alles Figuren auf einem Roman-Schachbrett, die genau so hin und her geschoben werden. Dann wird die Selma zwangsverheiratet, das muss natürlich auch sein, mit dem von Martin Ebel gerade so gelobten Adjutanten, der auch ein rein eine Bauernfigur ist, die auf dem Figur alle rücken immer nur gerade die Felder hin und her, wie sie die Autorin braucht, um ihren Konflikt zu entfalten. Also, dass hier mal ein bisschen auch mal Pialotti erwähnt wird und Orientromantik der Franzosen, das ist natürlich eine gebildete Autorin. Das schenke ich ihr gern. Es ist kein reiner Trivialroman, da gibt es sicherlich schlimmere. Aber ich erwarte von einer Literatur, die von deutschen Kritikern derartig gefeiert wird und auf Platz sowieso unserer Bestenliste steht, erwarte ich eine andere Komplexität. Komplexität. Da lasse ich mir nicht so ein, ja, so ein Schachbrettroman in so einer, und da bleibe ich wirklich bei absolut stereotypen Sprache, vorsetzen. Und ich kann das auch nicht loben lassen. Da werde ich also wirklich auch ziemlich grantig.
Ich finde schon,
dass das eine Literatur ist, die uns auch irgendwie verdirbt. Und wenn Marie Schmitz sagt, sie kann sich das nicht merken, dann ist das auch daran, weil das wie so ein Brei ist, also, an dem man sich überfüttert hat und sich im Grunde wünscht, man hätte ein feineres Menü gegessen und sich dann nicht mehr gerne an, ich sag wirklich fast Fraß erinnert. Ich bin da wirklich böse. Ich bin böse mit dem Buch. Ich bin ganz besonders böse, weil es sich den Anschein gibt, anspruchsvolle Literatur zu sein. Die echte Unterhaltungsliteratur, da habe ich ja gar nichts gegen. Aber das ist ein Buch, das tut so, als sei es mehr. Und enttäuscht
es ist,
dann.
Es ist auch mehr. Ja? Es ist auch mehr. Aber ich kann mich jetzt nicht auf Ihre emotionale Höhe schwingen, liebe Frau Radisch. Und ich lasse Ihnen auch gerne Ihre Enttäuschung. Aber ich finde das ein sehr gelungenes, sehr vielfältiges, differenziertes, auch politisch sehr interessantes Buch. Das lasse ich mir jetzt auch nicht nehmen. Ich möchte jetzt nicht jede einzelne Figur Ihnen noch mal ausfalten, um zu zeigen, wie differenziert, wie unvorhersehbar und wie gut beschrieben die sind.
Frau Schmidt, welches Menü hätten Sie denn gerne gegessen?
Ja, es ist sehr interessant. Ich dachte, ich habe auch, während ich das gelesen habe, die ganze Zeit drüber nachgedacht, an welche Art von unbefriedigendem Essen mich das jetzt erinnert. Ich würde aber auf eine Sache noch hinweisen wollen. Als ich schon so ein bisschen eingelullt war von diesem etwas gleichförmigen, tatsächlich auch irgendwie auf eine Art langweiligen Stil, passierte dann auf Seite 278 doch eine Entwicklung einer Figur. Das hat mich dann irgendwie ein bisschen wieder aufgeweckt. Und zwar kommt es dazu, dass dieser Mann, der so Schwierigkeiten hat, da sein Land zu bestellen und so, plötzlich, also die Marokkaner emanzipieren sich auch und beginnen für ihre Unabhängigkeit zu kämpfen. Und dann überlegt er, wie er sich eigentlich den Franzosen immer angepasst hat und wie er immer sozusagen in vorauseilendem Gehorsam oder vorauseilender Defensivität immer so gebückt gegangen ist und sich versteckt hat und immer signalisiert hat den Kolonisatoren, ich bin nicht so einer von denen, die ihr für faul haltet und so weiter. Und dann streckt er sich so ein bisschen und da hatte ich plötzlich das Gefühl, das ist jetzt eine körperliche Empfindung des politischen Plots, der da jetzt losgeht, nämlich der Dekolonisierung. Und tatsächlich passiert dann was Interessantes, nämlich die Erzählperspektive, die immer so in Mitsicht verschiedener Figuren, wie psychologisch genau jetzt, kann man tatsächlich drüber sprechen, aber in Mitsicht verschiedener Figuren erzählt war, hebt plötzlich total ab und entfernt sich extrem von den Figuren. Natürlich ist das Ende, Sie haben es gesagt, das ist der Beginn einer Trilogie, natürlich ist das Ende auch eine Art Cliffhanger und das kennen wir aus dem trivialen Fernsehen, dass vor dem Cliffhanger zieht die Kamera so ein bisschen weg und gibt einem so einen Establishing-Shot von der Situation, in der jetzt ein spannendes Moment entsteht.
Und sowas
passiert auf den letzten, würde ich sagen, 50 Seiten des Buches auch und da dachte ich, okay, vielleicht ist jetzt doch eine Dynamik am Ende, die auf die nächsten Bände hinweist.
Also vielleicht auch eine Ästhetik, die man aus dem Fernsehen kennt, das hat ja Frau Radisch gerade gesagt. Wir halten mal einen lebhaften Dissens fest zum Ende der Sendung, das ist doch auch mal interessant. Das Land der Anderen, der neue Roman von Leyla Slimani, ist im Luchterhand Verlag erschienen und steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Juli, die auch für den August gilt.